Ich würde sagen, 3 Jahrzehnte der Unabhängigkeit reichen nicht aus, um die Sicherheit und Stabilität des Landes zu gewährleisten, insbesondere um die Spaltung der Gesellschaft zwischen West und Ost zu überwinden. Das ist eine Folge der moldauischen Geschichte. Und diese Folgen beeinflussen stark die heutige Situation in der Republik Moldau. Und das muss man im Fokus setzen.
Ganz herzlich willkommen zur neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körber Stiftung zu Geschichte und Politik. Jetzt starten wir aus gegebenem Anlass heute mal mit einer Quizfrage. Und die Quizfrage lautet: Was haben Wein, Käse, Bäume und Beziehungen mit unserem Podcast zu tun? Ich liefere die Antwort gleich mal mit, damit Sie nicht allzu lange nachdenken müssen. Also, in 5 Jahren erreichen ganz viele Weine und auch Käse eine optimale Reife. Bäume beginnen in dieser Zeit Früchte zu tragen, wenn es gut läuft. Und auch Beziehungen haben hoffentlich die allerersten Schwierigkeiten gemeistert. So, und was hat das mit uns zu tun? Wir sind nämlich auch als History and Politics Podcast vor genau 5 Jahren erstmals auf Sendung gegangen und veröffentlichen heute unsere 73. Folge auf diesem Sendeplatz. Wir freuen uns also wie immer, aber diesmal ganz besonders über Ihr Feedback. Wo haben wir uns gut entwickelt? Welche Knospen sind aufgegangen? Wo sind wir schulreif? Wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf? Wo können wir noch wachsen? Wenn Sie also Lust haben, dann schreiben Sie uns dazu. Die Mailadresse haben wir in die Shownotes gepackt. Wir sind sehr stolz, dass wir in diesen 5 Jahren insgesamt sehr viele Hörerinnen und Hörer erreichen konnten. Alleine im letzten Jahr waren es fast 100.000. Also darüber freuen wir uns natürlich, aber Verbesserungspotenzial ist ja bestimmt immer noch da. Also schreiben Sie uns gerne. Auch in dieser neuen Folge fragen wir, so kennen Sie das von uns ja, wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt. Und diese Folge, diese ganz spezielle Folge, hat meine Kollegin Katja Fausser vorbereitet. Katja, worum geht's diesmal?
Wir blicken heute wieder einmal nach Osten, und zwar diesmal in die Republik Moldau. Seine Geschichte ist stark geprägt von der direkten Nachbarschaft gleich mehrerer Imperien, ist sozusagen ein Pufferstaat. Und spätestens seit dem vollumfänglichen Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 gibt es große Sorgen, auch um die Sicherheit Moldaus. Denn Russlands Imperialismus macht ja vor den bestehenden Grenzen in Europa leider nicht Halt. Und schon lange wird ein Teil des Staatsgebiets von Moldaus von Russland kontrolliert, das Gebiet von Transnistrien. Aktuell ist das Land wirklich in einer Zerreißprobe zwischen Russland und der EU. Die Gründe dafür liegen in der wechselvollen und schwierigen und komplexen Geschichte des Landes und lassen sich ohne einen Blick in diese Vergangenheit eigentlich überhaupt nicht verstehen.
Okay, und aus diesem Grund hast du mit Svetlana Suveika gesprochen. Und eine oder zwei der Kernfragen, über die ihr geredet habt, war erstens, warum die Destabilisierungsversuche Russlands in Moldau teilweise auf fruchtbaren Boden fallen und vor welchem gesellschaftspolitischen Hintergrund das aktuelle Ringen in Moldau über die Zukunft des Landes passiert. Das waren die Themen, über die du mit Svetlana Suveika geredet hast. Svetlana Suveika ist habilitierte Geschichtswissenschaftlerin und Expertin für neuere Geschichte Ost- und Südosteuropas. Und ganz aktuell arbeitet sie an der Universität Regensburg als Privatdozentin und als Projektkoordinatorin. Und zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit gehört die Verflechtungsgeschichte von Moldau, Rumänien und der Ukraine in diesem historischen Grenzgebiet Bessarabiens. Dazu gibt es im Podcast ja auch noch ein paar Infos. Und als zweiter Schwerpunkt oder als in ihrem zweiten Arbeitsschwerpunkt beschäftigt sie sich mit der Imperiengeschichte des Russischen Reiches. Freuen Sie sich also auf Einblicke in die gesellschaftliche Realität der Republik Moldau. Sie bilden eine sehr wichtige Grundlage zum Verständnis der aktuellen Vorgänge in der Region, besonders natürlich auch im Vorfeld der anstehenden Schicksalswahlen, wie man so sagt, für das Land, die im Oktober 2024 anstehen. Und diese Wahlen, das sagen auch nicht wenige, werden sicherlich auch für die Zukunft Europas bedeutsam sein. Jetzt reicht's aber mit der Vorrede und jetzt geht es los mit dem Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, viel Erkenntnisse beim Zuhören.
Herzlich willkommen, Svetlana Suwejka. Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir nehmen diesen Podcast digital auf. Das heißt, ich bin in Hamburg und Sie führen dieses Gespräch heute von Regensburg aus. Das heißt, zwischen uns liegen eigentlich aktuell mehr als 700 Kilometer. Und bis nach Chișinău, der Hauptstadt der Republik Moldau, ist es von unserer beiden Städte eigentlich nur doppelt so weit. Das heißt, obwohl die Republik Moldau eigentlich geografisch recht nah an Deutschland liegt, ist das Land doch bei vielen Menschen nicht unbedingt auf der inneren Landkarte. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ja, ich denke auch, dass die Republik Moldau gehört nicht zu den am häufigsten diskutierten Ländern in den deutschen Medien. Die Geschichte, Kultur und die heutige Entwicklung des Landes ist weniger bekannt als für andere europäische Länder. Aber heutzutage mit dem Russlandskrieg gegen die Ukraine ist das Interesse an den Nachbarn Moldau deutlich gestiegen.
Ich denke, das ist auch ein Teil der Motivation unseres Podcasts heute gewesen. Sie arbeiten seit über 10 Jahren im Wissenschaftsbetrieb in Deutschland. Was sind so aktuell die größten Sorgen Ihrer Verwandten oder Freunde, die aktuell noch in der Republik Moldau leben?
Ja, ich lebe und arbeite in Deutschland, aber meine Mutter, andere Verwandte, Freunde sind in der Republik Moldau. Ihre größte Sorge ist zurzeit die Sicherheit des Landes. Der Krieg in der Nähe, in der Ukraine, hat direkte Auswirkungen auf die Sicherheit des Landes. Es besteht immer noch die Möglichkeit einer militärischen Konfrontation oder einer Verschlechterung der Lage, insbesondere im Hinblick auf die Situation in Transnistrien, separatistische Region, die moldauische Regierung nicht kontrolliert. Ich würde sagen, dass den Krieg die wirtschaftliche Lage in der Region verschlechtert. Außerdem ist die politische Landschaft im Land von dem Konflikt direkt betroffen. Prorussische Kräfte wurden mobilisiert und die prorussische Propaganda hat sich verstärkt.
Sie haben schon 2 Punkte angesprochen, über die wir bestimmt später auch noch etwas intensiver sprechen möchten. Das ist einmal der abtrünnige, nicht mehr von Moldau kontrollierte Landesteil Transnistrien und die Destabilisierung auch aus Russland. Wenn wir über Moldau sprechen, können wir ja vielleicht auch mit einigen ganz zentralen Fakten starten. Moldau, das ist ein Land mit einer Grundfläche ungefähr so groß wie Belgien. Das grenzt an Rumänien und ansonsten von ukrainischem Land umschlossen. Vielleicht, weil wir gerade gesagt haben, dass nicht alle Menschen, die uns zuhören, vielleicht schon große Moldau-Kenner sind. Können Sie uns vielleicht zu Beginn des Gesprächs noch einige Fakten über die Republik Moldau nennen, die wir unbedingt brauchen, um dann zu verstehen, wie die Situation des Landes sich darstellt?
Als Historikerin würde ich sagen, dass die Geschichte der Republik Moldau ist die Geschichte eines Grenzlandes, in dem sich die Grenzen ständig änderten im 19. und 20. Jahrhundert. Also die politische Status ist mit Gewalt und Eroberungen ausgeübt. Die Loyalität der Bevölkerung ist immer wieder unter Frage gestellt bei der wechselnden Regierungen. Die Sprache und Identität wurde von anderen gestaltet. Heutzutage spricht man über die politische Spaltung des Landes. Das ist eine Folge der Geschichte. Moldau hat eine sehr komplexe Geschichte. Im 19. Jahrhundert war die historische Region Bessarabien Teil des Russischen Reiches. Nach dem Ersten Weltkrieg ist Bessarabien Teil Rumäniens geworden. Die damalige Sowjetunion erkannte diese Änderung des politischen Status nicht an. Ein wichtiges Ereignis ist der Stalin-Hitler-Pakt. Als Folge des Paktes wurde Bessarabien von der Sowjetunion im Jahr 1940 annektiert. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die moldauische Sowjetrepublik ins Leben gerufen. Nach 5 Dekaden der sowjetischen Regierung, in dem der Hungersnot, die Deportationen der moldauischen Bevölkerung stattgefunden hat, wurde 1991 die Republik Moldau unabhängig. Aber diese Spaltung der Gesellschaft zwischen Ost und West hat sich verschärft nach 3 Dekaden. Ich würde sagen, 3 Jahrzehnte der Unabhängigkeit reichen nicht aus, um die Sicherheit und Stabilität des Landes zu gewährleisten, aber insbesondere um die Spaltung der Gesellschaft zwischen West und Ost zu überwinden. Das ist eine Folge der Geschichte, der moldauischen Geschichte. Und diese Folgen beeinflussen stark die heutige Situation in der Republik Moldau.
Und das ist ja auch einer Ihrer Hauptforschungs- und Schwerpunkte in Ihrer Arbeit, dieses Verhältnis von Identität und Staatlichkeit. Damit haben Sie sich intensiv beschäftigt, zuletzt in Ihrer Habilitation von 2022, in der Identitätskonflikte auch eine sehr große Rolle gespielt haben. Vielleicht können Sie uns noch ein Beispiel geben, wie diese Spaltung, von der Sie gesprochen hat, der Bevölkerung zwischen Ost und West sich zum Beispiel im politischen Alltag aktuell zeigt.
Ja, die heutige Regierung in der Republik Moldau ist proeuropäisch, aber es sind Oppositionsparteien, Sozialisten und Kommunisten, die immer wieder betonen, dass für die Moldauer war die wirtschaftliche Lage, die kulturelle Lage war viel besser während der Sowjetunion. Und sie instrumentalisieren die Nostalgie der moldauischen Gesellschaft, um zu verdeutlichen, dass der Kurs der Republik Moldau muss nach Osten werden und Russland muss der wichtigste Partner der Republik Moldau bleiben, sowohl in Politik, aber auch in der Wirtschaft. Zwischenkriegszeit, wenn Moldau Teil Rumäniens war, ist die instabile Lage immer wieder betont, die Nationalisierungspolitik, die anti-jüdische Politik ist betont als ein negativer Faktor, der moldauische Gesellschaft beeinflusst hat.
Wie ist dieser Prozess oder dieses Narrativ denn eigentlich seit der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 oder auch später dann eben seit dem Start des vollumfänglichen Kriegs Russlands gegen die Ukraine im Jahr 2022. Wie hat das denn die moldauische Gesellschaft verändert? Ist da immer noch Raum für Nostalgie?
Ein Faktor, der die oppositionelle Parteien hilft, ist Vielfalt der moldauischen Gesellschaft. Historisch gesehen war Moldau ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Völker. Es gibt eine Vielzahl von Identitäten und auch Erzählungen über die Moldauer. Und die Moldauer haben die wechselnden politischen und kulturellen Einflüsse Russland, Sowjetunion und Rumänien erlebt. 75% ungefähr der Bevölkerung, der Gesamtbevölkerung in der Republik Moldau sind die Moldauer oder Rumänen, sie nennen sie auch Rumänen. Sie nehmen es automatisch an, dass die Minderheiten, zum Beispiel die Russen, die Ukrainer, die Bulgaren, die Gagausen, müssen sich gegen Osten stellen, gegen die pro-westliche Orientierung sich stellen, weil während der Sowjetunion die Nationalitätenpolitik hat die Gleichheit für die gesamte Bevölkerung gesichert und keiner von Nationalitäten hatten Priorität. Allen waren sowjetische Bevölkerung, Teil der sowjetischen Bevölkerung. Das war nur ein Beispiel, in dem ich zeigen möchte, dass die Gesellschaft sehr sensibel an solche Diskussionen ist. Während der Krisen, ja, Krisenzeiten, diese Diskussionen sind noch intensiver geworden seit dem Februar 2022. Diese Diskussion, ob die Gesellschaft nach Westen oder nach Osten schauen muss, ist ganz nah mit der Identitätsfrage verbunden. Nach 3 Dekaden Unabhängigkeit hört man auf der Straße immer wieder die Frage, wer bist du? Diese Regierungen, die sind nicht stabil, ja, die wechselnde pro-russische entweder oder pro-rumänische Regierungen haben diese Dilemma durch ihre Politik noch verschärft.
Ich fand es auch interessant zu lesen, dass ja gar nicht so lange her das Parlament die Landessprache des Landes offiziell von Moldauisch auf Rumänisch geändert hat. Der offizielle Name der Landessprache der Republik Moldau ist Rumänisch. Auch vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade schon gesagt haben, können Sie noch mal erklären, was in diesen unterschiedlichen Bezeichnungen jeweils mitschwingt?
In der Zwischenkriegszeit war die ehemalige historische Region Bessarabiens Teil Rumäniens. Ja, also die Sprache war Rumänisch. Und in der sowjetischen Zeit, die Sprache ist Moldauisch genannt. Ja, mit kyrillischem Alphabet geworden. So, die moldauische Sprache war eine Erfindung der sowjetischen Zeiten mit dem Ziel, eine künstliche moldauische Identität zu schaffen, die sich von der rumänischen unterscheidet. Was die südliche Teil der Republik Moldau betrifft, es gibt eine autonome territoriale Einheit, die Gagausien heißt. Dort lebt eine türkischsprachige christliche Minderheit mit eigenständiger Kultur und Geschichte. Diese Autonomie wurde 1994 gegründet, um der Bedürfnisse und Interessen der Gagausen Rechnung zu tragen, ja, so ihre kulturelle Identität zu schützen. Immer noch ist diese Autonomie entwickelt sich weiter für die Menschen, die in Gagausien, aber auch für die Menschen, die insgesamt in Moldau leben, hat Gagausien nicht nur eine politische Bedeutung, aber auch eine wichtige kulturelle Bedeutung. Gagausien ist meiner Meinung nach ein Symbol für die Vielfalt und Multikulturalität Moldawiens. Andererseits hat die moldauische Regierung auch Schwierigkeiten heutzutage, weil die Russische Föderation nutzt zurzeit diese Autonomie, ihr Einfluss in der Region zu stärken.
Wenn Sie das beschreiben, diesen Schmelztiegel, haben Sie gesagt, und damit eben auch in eine Vielzahl von Identitäten, mit denen die Menschen dort zusammenleben. Was ist die Rolle von Historikerinnen und Historikern in diesem Prozess?
Ja, eine schwierige Frage. Während der Zeiten haben die Historiker und Historikerinnen Druck des Staates erlebt, ja, dass sie professionell auch die Legitimation des Staates beweisen. Heute sind wir frei, oder die Historiker und Historiker in der Republik Moldau. Wir sind frei zu forschen und auch in der Gesellschaft die Forschungsergebnisse zu verbreiten und ja, so zu diskutieren. Mindestens unterschiedliche Perspektive, ja, verschiedene Perspektive für die Gesellschaft da zu stellen, so dass die Leute die Kenntnisse, die sie von der Historiker bekommen, mit Geschichte der Familie zu verbinden, ja, besser zu verstehen, zu kontextualisieren, besser einzuordnen. Früher war nicht die Situation, insbesondere in der Sowjetischen Union, so die Ideologie spielt die wichtigste Rolle. Deshalb ist die moldauische Gesellschaft, ja, die ersten Schritte in der Freiheit hat sie gemacht, braucht sie noch Unterstützung, auch in der Wissenschaft, Bildung, Forschung, dass sie diese schwierige Aufgabe noch besser leisten.
Also ich danke Ihnen fast für dieses Stichwort der Familiengeschichte, denn auch die Körperstiftung und ihrem Geschichtsnetzwerk Ustory ist sozusagen von ferne ein Unterstützer eines moldauischen Geschichtswettbewerbs für Schülerinnen und Schüler, in dem genau dies passieren soll. Was ist Teil unserer Geschichte und wie sind vielleicht diese Themen Identität auch in verschiedenen Generationen anders besprochen worden? Auch dies könnte vielleicht ein kleiner Beitrag sein, neben einer sozusagen vielleicht eher ideologisierten Art, wie man darüber spricht, auch noch die andere Ebene und die nächste Generation mit einzubeziehen. Sie haben es anfangs schon gesagt, es gibt noch den Landesteil Transnistrien, der von Moldau aktuell gar nicht regiert und kontrolliert werden kann. Vielleicht können Sie uns noch mal kurz erklären, den Status und die Bedeutung von Transnistrien als von Russland besetztem Landesteil.
Ja, Transnistrien ist ein de facto Staat, ja, so ein Region entlang Moldau östliche Grenze, die ihre Unabhängigkeit kurz nach der Unabhängigkeit der Republik Moldau erklärt. Es war auch ein Krieg in der Region 1992. Die russischen Truppen befinden sich in dieser Region zurzeit. In Transnistrien befindet sich das Kobasna-Depot, das größte Munitionsdepot Europas mit ca. 21.000 Tonnen Munitionen. Die Lage ist dort gespannt. Die moldauische Regierung versucht, die Eskalation zu vermeiden. Diese von mir beschriebene Situation ist ein großes Problem für die moldauische Regierung. Transnistrien hat ein Drittel moldauische, ein Drittel russische, ein Drittel ukrainische Bevölkerung. Es ist eine Generation, soll man sagen, dem nur russische TV und Radio gehört hat und immer wieder die Idee, dass Moldau ein Feind ist, dass die Westen ein Feind ist. So mit dieser sogenannten Wahrheiten hat eine Generation in Transnistrien gewachsen. Ja, so, das sind mehrere Gründe, warum diese russische, würde ich sagen, die russische Propaganda oder teilweise Erfolg hat. Das war eine traditionell prorussische Haltung der Bevölkerung. Es gibt eine Mobilisierung dieser Leute als Druckmittel gegenüber Chisinau. Zum Beispiel sagen sie, wenn sie Europäische Union unterstützen oder Chisinau unterstützen, dann müssen sie fürchten von dem Rückgang des Handels mit Russischer Föderation und eingeschränkter Zugang zu dem russischen Arbeitsmarkt zum Beispiel. Das sind die Argumente, die man immer wieder in lokale Presse, in lokale Medien hört. In der Entscheidung, nach Westen oder nach Osten zu schauen, muss die Bevölkerung Alternative kennen. Nicht nur von Propaganda sich beeinflusst lassen.
Die Republik Moldau ist EU-Beitrittskandidat seit kurzer Zeit, hat das 2022 diesen Status beantragt und inzwischen auch bekommen, zusammen mit der Ukraine und Georgien. Welche Bedeutung kann diese Perspektive haben oder wie sehen Sie das im Land? Hat das für die Fragen, die wir gerade hier besprechen, etwas geändert, dass Moldau jetzt diesen Status des EU-Beitrittskandidaten hat?
Meiner Meinung nach sind die Auswirkungen der Status als EU-Beitrittskandidat für die Republik Moldau schon spürbar. Das ist ein Signal, ja. Die EU hat die Bereitschaft signalisiert, Moldau als potenzielles Mitgliedsland zu betrachten. Einerseits ist die moldauische Regierung unter Druck gesetzt, ja, Reformen durchzuführen, insbesondere in Bereichen wie Rechtsstaatlichkeit und Wirtschaft, um den EU-Standard zu erreichen. Andererseits ist die Regierung motiviert, würde ich sagen, ja, durch den Einsatz der Reformen, das Vertrauen der Bevölkerung in der europäischen Perspektive für das Land zu stärken. Ich denke, die Regierung und die, ja, die pro-EU-gesellschaftliche Segmente sind noch vokale geworden in den letzten Jahren. Ja, die EU, Europäische Union-Kampagne für EU-Normen und Werten nimmt zu. Das ist, ja, sehe ich ein optimistisches Signal. Noch muss ich betonen, dass die EU ist in den letzten Jahren der größte Geber von Finanzhilfe für Moldau. Aber auch mehr als 65%, soweit ich weiß, der moldauischen Ausfuhren gehen in die EU, sogar aus Transnistrien. Ja, die EU eigentlich ist der größte Handelspartner von transnistrischen Unternehmen. Mit EU-Kandidatstatus kann Moldau Zugang auch zu verschiedenen Programmen, ja, Initiativen erhalten, mehr in Investitionen und neue Handelspartner gewinnen. Ja. Ich denke, die Anerkennung als EU-Beitrittskandidat könnte Moldaus regionale und auch internationale Rolle stärken. Das braucht die Republik Moldau, insbesondere die regionale Rolle. Ja. Das hat eine direkte Verbindung zu der Kriegssituation, die moldauische Gesellschaft wahrnimmt. Sie leistet einen wichtigen Beitrag bei der Unterstützung zahlreicher ukrainischer Flüchtlinge, die in der Republik Moldau gerade befinden. Was ich noch betonen möchte, ich glaube, dass der neue Status des Landes eine wichtige Rolle für den Ausgang der Präsidentschaftswahlen 2024 in der Republik Moldau spielen wird. Ja, die Wahlen finden am 20. Oktober statt und die Präsidentin des Landes, die ist Pro-EU-Präsidentin Maia Sandu. Sie hat auch ein Referendum initiiert, das gleichzeitig mit den Wahlen stattfindet wird. In diesem Referendum muss die moldauische Gesellschaft die Frage beantworten, ob sie bereit, ja, sind für den Beitritt der Republik Moldau zur Europäischen Union. Und auch die Verfassung soll um ein neues Kapitel ergänzt werden, ja, so Integration in der Europäischen Union. Auch die Ergebnisse der Präsidentenwahlen und des Referendums am 20. Oktober bin ich gespannt. Und ich hoffe sehr, dass die Moldauer und Moldauerinnen ihre europäischen Bestrebungen bekräftigen und ja, so dem Vertrauen gerecht werden, dass die EU in sie als Kandidatenland gesetzt hat. Das ist mein Wunsch und ich hoffe, dass wir die guten Nachrichten nach dem 20. Oktober bekommen.
Ich meine, Sie haben uns sehr eindrücklich bezeichnet, wie divers die Identifizierung und die Identitäten in Moldau aktuell sind aufgrund der Geschichte, dass da jetzt vielleicht auf alles nochmal auch für viele eine europäische Identität als Angebot gemacht wird. Glauben Sie, das macht das noch komplizierter oder könnte auch ein Teil des Ausweges sein aus der aktuell nicht ganz einfachen Frage, wer sind wir eigentlich in diesem Land?
Der Status der EU-Kandidat für die Republik Moldau würde eine wichtige Rolle für die Klärung der Identitätsfrage spielen oder spielt zurzeit. Früher, insbesondere in der sowjetischen Zeiten und kurz danach, die ethnische Identität war als wichtigste Thema sozusagen. Wer bist du? Moldauer, Rumäne, Russe, Ukrainer. Zu welcher ethnischen Gruppe gehörst du? Aber zurzeit, es geht um die politische Richtung, die diese Identitätsfrage erweitert. Ja, so mit dem Krieg in der Nähe haben viele Moldauer sich immer wieder die Frage gestellt, wie kam es zu so einer starken Manipulation moldauischer Gesellschaft? Und warum müssen einige Persönlichkeiten, so wie zum Beispiel Putin, überhaupt eine Rolle in der Entwicklung der Republik Moldau spielen? Warum folgen die Leute, die Nachrichten, die Russland sozusagen Recht in diesem Krieg gibt? Und das ist, denke ich, eine positive Entwicklung. Früher die politische Manipulation war versteckt hinter der Frage über ethnische Identität, über kulturelle Identität. Aber heutzutage ist diese Frage noch klarer geworden und das ermutigt die Moldauerinnen, die Moldauerinnen, sich mit ihrer Vergangenheit und die Rolle der Vergangenheit für heutige Entwicklung der Republik Moldau sich zu beschäftigen. Ich denke, die Rolle der Zivilgesellschaft muss noch in Moldau gestärkt werden und das ist zurzeit sehr prägnant in der Situation des Krieges.
Frau Sowelka, ich danke Ihnen sehr. Sie haben dahin gewiesen auf die wirklich richtungsweisende Entscheidung der Wahlen am 20. Oktober. Sie haben auch gesagt, wie wichtig Solidarität und Engagement nicht nur der Bürgerinnen und Bürger in Moldau ist, sondern eben auch die Bedeutung zum Beispiel der Solidarität der Europäischen Union oder des Auslandes für die Zukunft des Landes und für den Ausgang dieser Wahlen am 20. Oktober, dessen Ausgang nicht nur Moldau, sondern ich glaube auch ganz Europa entscheidend verändern oder prägen wird. Drücken wir die Daumen. Ich hoffe, dass das Interesse an der ja doch nicht einfachen Geschichte Moldaus und den vielfältigen Herausforderungen, die das Land gerade bewältigt, auch durch unseren Podcast vielleicht nochmal angeregt wurde. Deshalb kann ich nur ermutigen und würde ich mich freuen, wenn wir alle neben dem Blick auf die Entwicklung in der Ukraine auch einen Blick auf die Zukunft und die Entwicklung in der Republik Moldau in der Nachbarschaft setzen könnten. Frau Sowelka, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch, für die vielen Einsichten, die Sie uns gegeben haben. Alles Gute für Sie und herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Das war unser History and Politics Podcast mit Svetlana Sowelka zu der Frage, vor welchem geschichtlichen und gesellschaftspolitischen Hintergrund das aktuelle Ringen in Moldau um die Zukunft des Landes stattfindet und was das für die Wirksamkeit russischer Destabilisierungsversuche bedeutet. Weitere Hinweise zu unserem Gast und zu ihrer Forschung haben wir für Sie wie immer in den Shownotes verlinkt. Da finden Sie bei Interesse auch einen direkten Link zur Webseite des YouStory-Projekts der Körber-Stiftung. Da haben wir nämlich kurze Videos von Expertinnen und Experten aus Moldau veröffentlicht, die politische Lage des Landes kommentieren. Entstanden sind diese Videos im März 2024 bei der jährlichen Konferenz von YouStory, die in Chișinău stattfand. Auf der ganz allgemeinen Seite der Körber-Stiftung, auf der Website also, finden Sie alles, was Sie rund um die Aktivitäten des Bereichs Geschichte und Politik interessant finden könnten. Und natürlich gibt es dort auch alle bisherigen Folgen unseres History and Politics Podcasts aus insgesamt 5 Jahren. Aber diesen Podcast, den haben Sie ja sowieso schon gefunden und mit ganz großer Sicherheit auch schon abonniert, nicht wahr? Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an gp@körber-stiftung.de. Ganz vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie uns gewogen, machen Sie es gut und tschüss aus Hamburg.